Clemens, du hast gerade davon erzählt, wie es religiösen Minderheiten, relativ großen religiösen Minderheiten, in dem einzigen islamischen Staat geht, der noch auf dem Papier Toleranzrechte, also Rechte einräumt. Das heißt, in den anderen ist es schlimmer?
Naja, sicher. Ich meine, da sind zum Beispiel die Frage nach Kirchenbau jetzt in der Türkei, die ja eine ganz, ganz alte christliche Tradition hat, oder in Ägypten mit den ungefähr 10% Christen und so weiter. Da haben zum Beispiel Nicht-Muslime oder überhaupt, mir geht es ja nicht nur um die Christen, ja, da haben also Nicht-Muslime keinerlei rechtliche Handhabe zu sagen, wir möchten jetzt hier eine Kirche bauen, sondern sie sind dann völlig angewiesen auf die Großzügigkeit eben manchmal bis hin zum Präsidenten, manchmal von einem Gouverneur. Und das Gleiche ist, was auch dann zum Beispiel Religionsausübung, also die Vorstellung in staatlichen Schulen zum Beispiel, im nicht-islamischen Religionsunterricht ist in den meisten islamischen Staaten völlig undenkbar. Oder auch eine andere Sache, die viele Europäer ja durchaus für sich in Anspruch nehmen, nämlich zum Beispiel den Glauben zu wechseln, ist in bis auf Indonesien, da passiert es, also zu konvertieren, steht unter Strafe. Und in 11 von den islamischen Staaten, das sind vor allem die Golf-Emirate, das ist Saudi-Arabien, natürlich Afghanistan und so weiter, steht auf Abfall vom Glauben, auf Konversion steht die Todesstrafe, also die schlimmste aller Strafen. Aber selbst wenn es nicht die Todesstrafe ist, wie in Ägypten zum Beispiel oder anderen arabischen Ländern, dann steht darauf lange Haftstrafen. Es gibt viele, auch im Iran, eine Menge, weiß ich am Beispiel von Menschen, die im Gefängnis sitzen, weil sie einen anderen Glauben angenommen haben. Also das sind so eigentlich für uns völlig grundlegende Rechte, auf die ich natürlich auch niemals hier verzichten wollte. Also ich will ja nicht eine Nivellierung nach unten, dass ich jetzt Europa der arabischen oder der islamischen Welt anpasse, sondern das Umgekehrte. Und das ist sozusagen die Rechte, die Muslime hier für sich auch aus guten Gründen einfordern und auch weitestgehend, würde ich mal behaupten, gewährt bekommen, dass diese Rechte globalen Anspruch haben, eben auch auf globale Durchsetzung, dass man einfach sagt, es gibt gewisse Standards an Religionsfreiheit, an Toleranz gegenüber anderen Religionen, egal wie sich der Staat definiert, ob christlich, islamisch, buddhistisch oder wie auch immer. Und diese Standards sind im Großen und Ganzen universell gleich. Aber davon ist die islamische Welt weit entfernt. Wie gesagt, die Diskriminierung ist auf ganz vielen Ebenen, also die verweigerte oder zum Teil nur wirklich sehr unter eigentlich unwürdigen Bedingungen mögliche Religionsausübung ist weit verbreitet. Es gibt also in der Türkei auch von den verbliebenen wenigen Christen, die nicht den großen Massakern der letzten 100 Jahre zum Opfer gefallen sind, auch so klare Anordnungen: Leute, zeigt nicht, dass ihr Christen seid, lauft bloß nicht mit dem Kreuz oder so rum, haltet euch zurück und Gottesdienste werden dann in privaten Wohnungen gefeiert, teilweise sogar irgendwie von Leuten aus dem diplomatischen Korps. Das ist der Alltag eben der häufig eben nicht-islamischen Minderheit in der islamischen Welt. Und ich finde, das müsste hier für viel mehr Empörung sorgen.
Jetzt kann es natürlich sein, dass man dir jetzt vorwerfen kann, du hast den Islam jetzt so als einen Block dargestellt, der Islam, die Bedrohung. Damit diskriminierst du jetzt den Muslimen um die Ecke, der ein ganz ordentlicher Bürger ist und nie auf die Idee käme, irgendjemanden diskriminieren zu wollen. Und es gibt ja auch ganz moderne und demokratische Muslime. Was meinst du dazu?
Also ich habe das am Anfang ja schon auch kurz gesagt, dass es natürlich da verschiedene Strömungen gibt. Das ist, ich kenne natürlich selber auch genügend Muslime, die ich sehr schätze, oder Navid Kermani bewundere ich sehr für auch seine Bemühungen, da den letzten Preisträger des Deutschen Buchhandels, also Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, wunderbarer Mann eben, Muslim, gläubiger Muslim. Sehe ich nicht absolut. Ich hatte ja auch am Anfang gesagt, in einer Stunde hält sich die Differenzierung in Grenzen. Also ich weiß, dass natürlich nicht alle so sind, aber die Sache ist, mal ganz platt, 20% überzeugte Fanatiker sind weitaus einflussreicher als 50% Indifferente. Und ich meine, es müsste so, also ich würde mir wünschen, dass von Muslimen, auch von Muslimverbänden, wie ich zumindest also auf der individuellen Ebene auf jeden Fall vielen das auch abnehme, dass sie eben demokratisch gesinnt sind, dass sie da schon von den guten Traditionen unserer Kultur, die wir ja durchaus auch haben, Aufklärung etc., Emanzipationsbewegung, Frauenemanzipation, dass sie davon beeinflusst sind, dass sie aber sich mehr gegen diese radikalen Strömungen wenden, die ja, ich habe da jetzt keine, wie gesagt, Zahlen, aber ich sehe eben, wenn ich durch die islamische Welt reise, ich war neben Indonesien, ich war zweimal in Malaysia, ich war in Bangladesch, ich war im Süden der Philippinen, ich bin in der Türkei noch auf den Spuren der letzten Christen gewandelt und da ist mir zu wenig Solidarität, also auch mit liberalen Muslimen, mit den unterdrückten Christen, Buddhisten, Hindus etc. Und das ist nicht nur bei Anschlägen. Dann machen die Islamverbände natürlich pflichtschuldigst Erklärung, sie distanzieren sich und verurteilen. Als zweites kommt dann meistens bloß kein Generalverdacht und so. Das ist ja sicher richtig. Also Pauschalierung stimmen irgendwie nie, stimmen aber auch nicht, wenn man, was weiß ich jetzt, auf die deutsche Nazi-Vergangenheit angeht. Da war auch nicht jeder deutscher Nazi. Ja, das muss man auch mal dann gerade hier in dem Rahmen auch mal sagen. Und von daher sehe ich das schon. Aber wie gesagt, ich würde mir da wünschen, dass von den liberalen, offenen Muslimen ein bisschen mehr Solidarität kommt mit den Opfern innerhalb der islamischen Welt. Und noch was dazu, ich meine, der Koran, die Basis ja, ist natürlich ein extrem heterogenes Buch. Du kannst da alles finden. Du findest da relativ tolerante Passagen und du findest eben unglaublich fanatische und gewaltverherrlichende Passagen. Und das Ganze hat zu tun mit der Genese dieses Buches eben, was ja innerhalb von 40 Jahren entstanden ist, wo Mohammed eben sich sagt, und das wird ja von den Gläubigen-Muslimen so eben auch geglaubt, dass er eben über den Engel Gabriel da Gottes Botschaft als letzter der Propheten, immer Siegel der Propheten, empfangen hat. Und am Anfang kann man davon ausgehen, dass sich Mohammed eher sogar noch als christlicher Reformer verstanden hat, der vor allem gegen die Götterreligionen, also die polytheistischen Kulte, die damals in Arabien sehr weit verbreitet waren, vor allem auch in Mekka, eben gewehrt hat und den Monotheismus durchsetzen wollte. Und das war noch, da aus der Zeit stammen auch die liberalen, sag ich mal, Passagen im Koran. Und dann hat er sich immer weiter radikalisiert, weil er auch auf Widerstand gestoßen ist, denn seine Mekka-Stadtväter haben gedacht, na, wenn der hier gegen die anderen Religionen hetzt, dann kommen die nicht mehr als Pilger hierher und das hat für uns dann auch gravierende finanzielle Nachteile, wirtschaftliche Nachteile. Und dann kam es ja bekanntlich 622 zur Vertreibung da nach Medina, zu Hijra, zum Beginn eigentlich der islamischen Verbreitung, der heute so als sehr idealisiert wird, so als Auszug aus Mekka. Das war kein Auszug, das war eine Vertreibung. Man wollte ihn da nicht mehr. Und in Medina hat sich Muhammad dann ganz stark radikalisiert. Und die radikalen Suren, die Schwertsure, Sure 9 oder Sure 8 gibt es, wo auch ganz klar steht, die Muslime haben die Pflicht, eben so lange zu engagieren, bis alle an Allah glauben und Ähnlichem. Das stammt eben aus der Medina-Zeit. Und das Problem ist, man kann das schwer auseinanderhalten, weil der Koran nicht chronologisch geordnet ist, sondern ist nach der Länge der Suren geordnet. Nach einer kleinen Anführungssure kommt als erstes die längste Sure, dann die zweitlängste und die drittlängste. Und so geht das eben weiter, bis ich glaube 114 sind es. Da will ich jetzt nicht genau festlegen. Aber und bei dieser Länge der Sure kann es natürlich sein, dass zwei relativ gleich lange Suren, die eine vielleicht aus der frühen Mekka-Zeit und die andere aus der späten Medina-Zeit, direkt hintereinander stehen und eigentlich genau das Gegenteil sagen. Und so kann sich natürlich jeder bedienen. Also die liberalen Muslime bringen dann meistens diesen berühmten Satz, es soll kein Zwang ausgeübt werden in der Religion. Und es gibt eben aber andere Suren, die eben genau das Gegenteil sagen, dass der Muslim die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass irgendwann alle an Allah glauben, alle Allah verehren. Und das macht es natürlich schwierig, sozusagen eine einheitliche Linie zu haben. Und nochmal zurück, also ich sehe diese Differenzierung natürlich, das habe ich auch am Anfang gesagt, der Grad der Intoleranz in den 56 islamischen Staaten, also wo es keine rechtliche Gleichstellung gibt, der ist natürlich, wie gesagt, unterschiedlich. Diese Unterschiede will ich auch nicht verwischen. Also man kann natürlich als Christ immer noch in Ägypten besser leben, denn in Pakistan, was wir jetzt auch in Lahore gesehen haben, so die Gipfel vom Eisberg der Diskriminierung der Muslime in der Diskriminierung der Christen in Pakistan ist grauenhaft, was auch der Alltag da eben ausmacht. Da reicht ein, wenn der Nachbar einen Christen diffamieren will und sagt, der hat den Koran geschändet, dann wird er gelyncht. Da gibt es eine Menge Beispiele eben dafür, ohne weiter nachzufragen. Also völlig pauschal und Urteil. Also von daher, klar, ich differenziere, auch wenn das jetzt hier nicht immer so rüberkam. Ich sehe natürlich das und ich habe vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung natürlich, dass die liberalen Kräfte da mehr Einfluss gewinnen und wenn alle den Islam so leben würden, wie Navid Kermani das sozusagen vorlebt oder propagiert, dann gäbe es da sicherlich keine Probleme mit Intoleranz in der islamischen Welt. Aber Faktum ist eben nicht so und ich sage es nochmal, 20% Radikale haben mehr Einfluss als 50% Indifferente und das ist eben das Problem und diese Radikalen, die ich jetzt nicht auf eine Prozentzahl festlegen will, die dominieren zumindest die Politik in den allermeisten islamischen Ländern und die Opfer davon, die sehen wir nicht.